Ich begrüße euch noch einmal recht herzlich, insbesondere die, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Wir sind im zweiten Timotheusbrief, so etwa 64 oder 65 nach Christus. Paulus liegt in schwerer Haft in Rom. Bin ich auf Sendung und laut genug? Es sieht nicht gut für ihn aus und aus organisatorischen Gründen und weil einige Leute nicht mehr helfen wollen, ist er ziemlich allein gelassen. Nur noch Lukas ist da und er hätte jetzt gern Timotheus an seiner Seite. Er gibt ihm vielleicht letzte Anweisungen für den Fall, dass sie sich nicht mehr sehen. Und er sagt ihm letztendlich, komm hierher, ich brauche dich hier. Timotheus ist in Ephesus. So, jetzt muss mal was passieren. Ah, gut. Also, ihr seht, Rom da drüben, da ist Paulus im Gefängnis, da drüben Ephesus im West, in der Westtürkei heutzutage. Und eine kleine Zusammenfassung der letzten Predigt kann ich machen mit den Folien, die ihr beim letzten Mal nicht gesehen habt, weil ich den Rechner vergessen hatte. Also 2. Timotheus 1, Vers 15. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelus und Hermogenes. Also das Gelbe da rechts unten, das ist die Provinz Asien. Das ist da, wo Paulus sehr viel missioniert hat, mehrere Gemeinden gegründet hat. Und die wenden sich nun gerade gegen ihn und unterstützen ihn nicht. Ja, haben ihn vielleicht sogar verpfiffen oder so. Ja. Deswegen ist er vielleicht überhaupt im Gefängnis. Und genau dort ist Timotheus gerade. Ja. Also das ist auch eine Warnung vor dem Haifischbecken, in dem er sich da gerade befindet. Ja. Na gut, 1 Vers 15. Dann 2 Vers 2. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, an die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Mit diesem kleinen Bildchen, Timotheus, du musst ein Multiplikator sein. Ja. Du musst das weitersagen und die müssen es wieder weitersagen. Du musst tüchtige Leute finden und denen das übergeben, was du von mir hast. Das musst du jetzt machen, um dich dort loszueisen in Ephesus, aber das musst du überhaupt dann dein ganzes Leben lang machen. Sonst hat Mission keinen Sinn. Und dann die nächsten zwei Verse. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu, also Streiter im Sinne von Soldat. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Ja, also nicht ablenken lassen. Ihr seht da dieses Bildchen von dem Soldaten, der da irgendwie mehr auf diesen kleinen Hund neben sich achtet als auf irgendwas anderes. So nicht. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Oder hier, Vers 5. Und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Ihr seht da dieses Foto. Kann man das ein bisschen dunkler machen vielleicht? Nein. Also ihr seht da dieses Foto von diesen zwei Modellathleten. Die sind furchtbar schnell gewesen. Aber im Nachhinein ist halt nachgewiesen worden, dass sie gedopt haben. Nicht? Also sie mussten ihre ganzen Siegeskränze wieder abgeben. So kann es gehen. Timotheus macht das nicht. Kämpfe nach den Regeln. Tu, was es sich geziemt als Missionar. Dann Vers 6. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. Also Timotheus, es lohnt sich auch, Missionar zu sein. Du bist direkt an der Quelle. Du lernst von unserem Herrn am meisten. Und du darfst dann auch davon leben, wenn es notwendig ist. Du kannst natürlich dich auch gern als Zeltmacher durchschlagen, so wie ich. Aber wichtig ist der Auftrag, dass du den erfüllst. Schließlich Vers 9. Für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Dieses Bild da, das ist möglicherweise das Loch, in dem sie ihn gesperrt haben. Ja? Ihr seht nicht viel, weil es da so dunkel ist. Und dann Verse 11, 10 und 11. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen. auf dass auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Ihr seht dieses alte Gemälde da, wo Jesus da gerade aus dem Sarkophag entschwebt. Naja, also so hat man sich das damals vorgestellt. Ja? Das ist gewisslich wahr. Sind wir gestorben, so werden wir mitleben. Und dann 11. Werden wir mitleben, dulden wir, so werden wir mitherrschen, verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also ein alter Stich, wo die ganzen Gläubigen da mit Palmen wedeln, sozusagen dem Lamm zujubeln. So, aber jetzt. Wir machen weiter. 2. Timotheus 2, ab Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst. Man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht alle goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber die törichten und ungereimten Streit fragenweise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Ein langes Stück. Nur kurz zum Zusammenhang. Paulus schreibt relativ häufig so in einer Sandwich-Technik. Ja? Erst irgendetwas, was besonders gut ist, dann etwas, was schlecht ist, dann wieder kommt er zurück zum Guten oder umgekehrt. Hier ist es umgekehrt. Er spricht über das, was alles nicht so laufen, wie es nicht laufen soll in der Gemeinde, dann wie man sich zu verhalten hat und dann wieder, oh, was alles schiefgelaufen kann. Wir sind in diesem Sandwich gerade beim oberen Brot und beim Brotbelag. Ja. Das untere Brot, wo es dann wieder aufgezählt wird, was alles daneben gehen kann, kommt vielleicht in einer zusätzlichen späteren Predigt. Also, Vers 14 bis 16. Man solle nicht Wortstreit führen, denn das nützt nichts. Außerdem ist es zum Verderben der... Ich habe jetzt nicht getanzt an die Zuhörer, die das jetzt nur hören übers Internet. Also das war ein Handy im Raum. Also... zum Verderben der Zuhörer. auch nicht, nein, das war jetzt übertrieben. Also so schlimm ist das nicht, wenn ein Handy angeht. Das war so nicht gemeint. Wir sollen keine Schaumschläger sein und Schaumschlägereien in der Gemeinde gilt es zu vermeiden. Und wir sollen Arbeiter sein, die das Wort in die richtige Richtung schneiden. Das ist ein ungewöhnlicher Ausdruck und ich dachte, ich würde jetzt irgendwo die Erklärung dafür finden, dass man das im Griechischen so sagt oder so, aber habe ich nicht. Scheint nicht so zu sein. Es ist ein Ausdruck, der sich darauf bezieht, was er vorher auch schon gemacht hat. Er macht Vergleiche mit Berufen. Ja, er hat ja vorher über den Soldaten gesprochen, er hat über den Bauern gesprochen, er hat über die Sportler gesprochen, nicht? Jetzt redet er über Leute, die mit der Schere umgehen. Dazu gehörte er selbst. Also es scheint ein Vergleich mit Schneidern oder auch Zeltmachern zu sein. Ja? Und das kann man gut machen und kann man auch schlecht machen. Ja. Und er empfiehlt natürlich, es wie ein erfahrener und guter zu tun, der sich dann nicht schämen muss für das, was er da tut. Es gibt ähnliche Formulierungen von ihm in anderen Briefen. Im 2. Korinther zum Beispiel schreibt er von falschen Aposteln und betrügerischen Arbeitern, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Also er schreibt dort von betrügerischen Arbeitern. Das 2. Korinther 11, Vers 13. Außerdem gibt es ja die bekannte Stelle im 1. Korinther 3, wo er darüber berichtet, dass es durchaus sein kann, dass man vielleicht selbst gerettet wird im Gericht, aber das, was man im Leben versucht hat zu produzieren, könnte durchaus sein, dass sich das alles als Stroh und nicht haltbar herausstellt. Ja? Also selbst wenn man versucht, für den Herrn zu arbeiten, aber macht Mist, ja, dann könnte es sein, dass das Ganze umsonst ist. Heißt nicht, dass man dann verloren ist, aber die ganze Arbeit könnte umsonst gewesen sein. Dann muss man sich schämen. Ja? Ich denke, in diese Richtung argumentiert er. Was ich gerade gesagt habe, wäre dann 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15 gewesen, das mit dem Verbrennen von Stroh. Also Timotheus, achte darauf, dass das, was du tust, letztendlich dem Herrn Ehre macht, damit du dich nicht im Nachhinein dafür schämen musst. Wortstreitereien, das nützt dem Herrn nichts, das ist nicht auferbauend für die Gemeinde. Unheiliges Geschwätz, zunehmende Gottlosigkeit, wie Krebs. Ab Vers 16 bis 18, dieser Vergleich mit Krebs, das hat mich schon gewundert. Ihr wisst, dass ich da ein bisschen was von verstehe. Ich dachte, was wusste er über Krebs? Oder schreibt er jetzt tatsächlich über eine Neoplasie, über Zellen im Körper, die verrückt spielen und sich dann immer weiter verdoppeln und dann hat man irgendwo einen Krebs, einen Tumor im Kopf. Was meint er da? Wahrscheinlich geht es um Geschwür, ja? Es geht um ein Krebsgeschwür. Heutzutage kann man Geschwüre unterscheiden, dann kann man nachweisen, was dem zugrunde liegt, ob das jetzt irgendwelche sehr, sehr hartnäckigen, sagen wir mal, Bakterien sind oder irgendwelche Krebszellen, ist auch egal. Aber es ist etwas, was bösartig ist, was sich immer weiter ausbreitet. Darum geht es. Ja? Ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs, sagt er. Also irgendetwas, was, wenn man es da lässt, wo es ist und in Ruhe lässt, dann wird das nicht aufhören, sondern wird das immer schlimmer werden und wird immer größere Kreise ziehen. So wie bei Hymenäus und Philetus. Philetus kennen wir sonst nicht weiter, aber ein Hymenäus ist schon mal genannt worden im 1. Timotheusbrief. Dort steht im 1. Kapitel von 18 bis 20, lese ich mal: Dieses Gebot gebe ich dir, mein Sohn Timotheus, und später, damit du einen guten Kampf kämpfst Vers 19, und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Jetzt Vers 20. Unter 19 und 20 noch. Ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Jetzt Vers 20. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. So häufig war auch damals der Name Hymenäus nicht, glaube ich. Also das wird da wohl gewesen sein. Ja. Er hat das gute Gewissen von sich gestoßen und mit dem Glauben Schiffbruch erlitten. Nochmal zurück. Was sie sagen ist, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Es gibt jetzt erstmal, was ist denn da das Problem? Natürlich ist die Auferstehung geschehen. Jesus ist auferstanden, oder? Ich meine, das ist doch gerade der Inhalt. Nein, hier natürlich nicht. Also daraus, dass Paulus darauf sauer ist, ist schon klar, wird klar, dass er nicht über Jesus Christus spricht, sondern über die Christen. Also diese Irrlehrer sagen, dass sie schon auferstanden sind, dass der Gläubige schon auferstanden ist. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Ja? Naja, einige Formulierungen von Paulus sind ja so, ihr habt schon ein Angeld bekommen. Ja? Ihr seid schon versetzt in das Reich. Ja? Aber natürlich nicht auferstanden in dem Sinne. Diese Irrlehrer hier sagen, doch, alles was passiert, ist schon passiert. Ja? Sie verinnerlichen alles, so wie in der griechischen Philosophie. Ja? Die sagen, ich habe in meinem Inneren gespürt, ich bin auferstanden. So, ja? Ich bin jetzt was Besseres. Ja? So. Und da macht Paulus überhaupt nicht mit. Es hat nichts mit inneren Befindlichkeiten zu tun, sondern es gibt eine körperliche Auferstehung, basta. Ja? Er lehnt dieses Philosophieren ab. Ja? Plato ist ihm Schnuppe. Ja? Er sagt, Jesus ist körperlich auferstanden und wir werden das auch. Ja? Also dieses Verinnerlichen lehnt er ab. Und dadurch wird von vielen der Glauben zerstört. Das ist so ähnlich wie im 1. Korinther 15, Vers 12, wo er schreibt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Ja? Darum geht es. Ne? Es gibt Leute, die halt dieses Problem, das wir alle im Kopf haben, wie kann es eine körperliche Auferstehung geben? Ja? Die haben das irgendwie versucht zu lösen. Und Paulus sagt, sie machen es auf die falsche Art. Sie glauben nicht. Ja? Solche Spekulationen können den Glauben zerstören. Es ist eine Ablenkung vom Wesentlichen. Streit wird verursacht und Vertrauen geht verloren. Wenn Sie ein anderes Evangelium vertreten, dann schmeiß Sie raus. Sie legen die Axt an das Kreuz, wenn Sie das sagen. Vers 19. Dieses doppelte Siegel. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Ein ziemliches Satzungetüm ist das. Es ist in einem Satz ein doppeltes Zitat aus dem Alten Testament. Im 4. Mose, oder Numeri, 4. Mose 16, gibt es die Begebenheit von Korach und seiner Rotte. Ja, die Rotte, also 250 Leute, die ihm gefolgt sind. Ja. Und die rebellieren gegen Mose, ja, und sagen, das können wir doch auch alles. Nicht? Wir können auch mit dem Herrn reden, wir können auch räuchern und so. Und Mose sagt ihnen, yo, das probieren wir morgen mal. Ja. Denn der Herr kennt, und das ist dann der erste Teil dieses Zitates, ne? Der Herr kennt, die sein sind. Und das zweite Siegel ist dann das, was die Menschen tun sollen und hoffentlich auch tun, wenn sie wissen, dass etwas falsch ist. Das ist dann einige Verse später, im 4. Mose 16, Vers 26. Und er, also Moses, redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. Also, jetzt wird's ernst. Wenn ihr bei denen bleiben wollt, bitte geht mit ihnen unter oder macht Platz. Haltet euch von ihnen fern. Was dann passierte, wisst ihr, ne? Also dann, Erde ging auf und Korah fällt rein, so grob. So. Also, Timotheus, halte dich an das Wesentliche. Verunsichere niemanden. Gott weiß, wer zu ihm gehört. Und du musst dich fernhalten, wenn du weißt, dass etwas falsch ist. Eine größere Sicherheit gibt es für dich nicht. Halten wir uns an Jesus, an seine Sündlosigkeit und sein Opfer und sein Kreuzestod und seine Auferstehung und seine Herrschaft, dann sind wir dabei. Griechische Philosophie und all das ist sehr gefährlich. Wenn ihr euch daran haltet, vielleicht steht ihr ganz nah bei Korach. Verse 20 bis 22. Die Sache mit dem Haus und diesen ganzen Gefäßen. Im ersten Moment ist es irgendwie ganz klar. Klar, also man hält sich fern von Sünde, fertig. Und dann kann man auch dem Herrn dienen. Guckt man genauer hin, wird es etwas schwieriger. Nochmal, in einem großen Haus sind viele Gefäße und die sind aus unterschiedlichen Materialien. Und die kann man für ehrenvolle und unehrenvolle Dinge benutzen. Vers 20. Und dann Vers 21. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Ist das nicht ulkig? Ein Gefäß, das sich selber reinigt? Ja? Also die Christen sind in diesem Bild die Gefäße. Ja? Und die haben die Aufgabe, sich selbst zu reinigen, damit sie für den Herrn, für alles, was er ihnen aufträgt, auch fähig sind. Das Befremdliche ist, dass sie sich untereinander dreckig machen. Es geht also um Gefäße in einem Haushalt. Also das ist wahrscheinlich so eine Warnung. Es kann durchaus sein, dass du in der Gemeinde Sachen hörst, die dich vom Weg abbringen. Genau darum geht es hier ja. Timotheus, es wird Irrlehrer geben. Auch dieser Hymenäus gehört dazu. Ja? Und das, was er lehrt, ist Mist. Du musst dich davon fernhalten. Du musst das eindämmen und wenn es geht, hör auf, dass das überhaupt vertreten wird. Aber die gute Nachricht ist, erstens, Gott kennt die Sein. Und zweitens, man kann sich reinigen. Vers 21. Dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Also eine Schale für Müll kann am nächsten Tag eine Obstschale sein, wenn man sie zwischendurch geputzt hat. Egal, was für ein Schmutz in dir ist oder war, du kannst dich davon reinigen. Man nennt das auch Heiligung. Du kannst bereit werden für den Dienst am Herrn, egal wie deine Vergangenheit ist. Aber die bittere Einsicht ist, es gibt auch in der Gemeinde schmutzige Lehre. Das musst du eindämmen, Timotheus. Wir müssen das erkennen und uns davon fernhalten. Vers 22 dann, wieder eine Anspielung darauf, dass Timotheus noch relativ jung ist, vielleicht nur so 35 Jahre oder so. Die Jugendlichen begierden aber fliehe. strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Friede mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wahrscheinlich heißt das, es ist nicht möglich für dich, das wahre Evangelium zu vertreten und im Frieden zu leben mit denen, die den Herrn nur zum Schein anrufen. Es ist keine Zeit für unbedachtes Handeln, Timotheus. Dein Kopf muss dein Herz und deine Hormone im Zaum halten. Dein Ziel muss es sein, vor Gott sündlos dazustehen, den Glauben zu bewahren und Liebe zu schenken und Einigkeit mit den wahren Geschwistern zu pflegen. Nun gut. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen, die weise ab. Ja, also nochmal von vorne, ja? Nur um es nochmal gesagt zu haben. Das ist schlecht für dich, Timotheus. In dem Brief kommt auch irgendwo vor, ziemlich am Ende, ich brauche meinen Mantel, Timotheus, bring ihn mit. Einmal wird es genannt. Ja? Aber dass man sich von Streitfragen fernhalten muss und dass man nicht streiten soll, das kommt dauernd vor. Das scheint wichtig, ja? Ich kenne aus Vorträgen und Lehrveranstaltungen und so immer die Einladung, Fragen zu stellen. Es gibt keine dummen Fragen, heißt es da immer. Kommt, lasst mich wissen, was ihr wissen wollt. Verständnisfragen, nur zu. Paulus sagt, doch, es gibt dumme Fragen. Tut mir leid, es gibt dumme Fragen. Aber das bezieht sich nicht auf, denke ich, ist jetzt mein Verständnis. Es geht nicht um Verständnisfragen. Verständnisfragen sind gut. Miteinander um das Wort ringen ist gut. Gedanken zu sammeln, um sich einem Wort zu nähern, Ideen entwickeln, das ist gut. Ja? Ein intensiver Austausch, um das Wort besser zu verstehen, das ist gut und das ist unverzichtbar. Aber es gibt auch Sachen, die einfach nicht in die Gemeinde gehören. Wenn ich euch von den tollen Suren aus dem Koran vorschwärme, ist das nichts. Dann ist das Mist. Oder wenn ich euch Yoga und Meditation als Ersatz für Gebet empfehle, dann ist das auch Mist. Und das baut den Leib Christi nicht auf. Und wenn ich euch über die bewusstseinserweiternde Wirkung von Drogen erzähle, baut das auch nicht die Gemeinde auf. Also außerbiblische Spekulationen sind einfach fehl am Platze. Und was die Gemeinde nicht auferbaut oder den Glauben von Geschwistern gefährdet, ist nun mal Mist. Aber wie gesagt, Bibelarbeit und Offenheit im Umgang miteinander ist unverzichtbar. Ich glaube nicht, dass Paulus sagt, ihr dürft nicht über das Wort reden und ihr lieber nie was sagen, als mal was Falsches oder so. Ich glaube, das will er nicht. Aber überflüssige Diskussion, ja? Spaß am Diskutieren, ohne dass Vorteile davon erkennbar sind, das mag er nicht. Wir sind kein Debattierclub. Es geht nicht ums Debattieren an sich, ja? Sondern wir wollen uns dem Wort nähern. Aber in der Bibelstunde, ich denke, da sollte sich niemand für seine Fragen schämen müssen. Das ist ein wichtiger Aufruf an die Bibelstundenleiter. Ja? Im Titusbrief schreibt Paulus zu diesem Thema, denke ich. Titus 3, Vers 9 und 9 bis 11. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Ne? Die sind nichts Nütze, deswegen solltest du das nicht tun, vermeiden, Aber Vers 10. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Also wenn jemand Ärger machen will, ja, wenn jemand sich als Spaltpilz, was weiß ich, profilieren will, ja, wenn er Ärger säen will, statt ernstlich um das Wort zu ringen, dann musst du das beenden, Titus. Ich denke, das gilt für uns alle. Na, aber wie soll man das machen, ohne zu streiten? Vers 24. Wir sollen nicht streiten. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Er soll besonnen sein und sich selbst nicht gekränkt fühlen, glaube ich. Er darf nicht mit gleicher Münze heimzahlen oder zurückfeuern. Milde sein, lehrfähig und duldsam. Ich denke, er muss selbst erklären können, was er denkt. Also lehrfähig, er muss sich ausdrücken können. Und er sollte die Gegensätze nicht verschärfen oder die Gräben vertiefen, sondern auf den anderen schon liebevoll eingehen. Aber Vers 25 dann, zurückweisen. Die Widersacher in Sanftmut zurückweisen. Also klare Kante zeigen, aber halt freundlich, ohne rumzupoltern. Als Brückenbauer. Denn Vers 26, er will sie ja aus dem Fallstrick des Teufels herauslösen. Also die Motivation ist die Liebe mit dem Bruder oder mit der Schwester. Die Sorge. Der andere muss Einsicht haben und nicht Angst. Er muss Buße tun und nicht verbittern. Timotheus, du brauchst da Fingerspitzengefühl. Hätte ich vielleicht noch dazu geschrieben, aber ich komme zu spät. Also, versuchen wir es mal mit einer Zusammenfassung. Timotheus, du kannst durchaus etwas richtig und du kannst auch vieles falsch machen. Du kannst die richtigen Themen aufgreifen in der Gemeinde oder auch nicht. Man kann die Gemeinde auferbauen durch deinen Dienst, man kann sie aber auch kaputt machen. Und jetzt an uns. Gebe Gott uns, dass wir erkennen, welche Diskussionen nötig und wichtig sind und welche fruchtlos und irreführend. Denn da sind dunkle Mächte am Werk, denen wir Standhaftigkeit und Liebe und Geduld entgegensetzen müssen. Aber jeder, der sich für den Herrn reinigt, kann von ihm für den Dienst an den Geschwistern eingesetzt werden. Das lohnt sich. Ne? Es ist nie zu spät, sich wieder oder erstmals dem Herrn zu widmen. Dann kann man irgendwann ein Gefäß sein, mit dem der Herr richtig was anfangen kann. Es ist egal, was hinter uns lag oder wofür wir uns bisher haben missbrauchen lassen. Es geht. Amen.